Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Am Anfang waren weder Bild noch Schrift, am Anfang war die Stimme. Und die konnte noch nicht einmal sprechen, sondern nur Töne erzeugen, erinnert Hans-Jürgen Bartsch. Zeit ihrer Geschichte und Zeit des Lebens waren und sind unsere Stimmen im Ausnahmezustand. Heute und morgen Ausschnitte dazu in einem frisch ausgezeichneten Hörsaal als bester neuer Podcast des Jahres 2014 von der Internetplattform iTunes. Und weil wir mit unseren D-Radio Wissensstimmen und euch Stammpodcastern so viel in diesem Jahr erreicht haben, widmen wir dieses Wochenende eben jenen Stimmen.
Stimmen verändern sich. Stimmen können brechen.
Die Stimme ist weg.
Was ist weg?
Ich kann also einen Satz mit verschiedenen Betonungsmustern lesen.
Wahnsinn!
Und er wird eventuell immer anders interpretiert werden. Wir brauchen, um Stimme zu produzieren, eine Druckdifferenz. Der Druck in der Lunge ist größer als der Druck in der Mundhöhle.
Stimmwechsel werden oft als Ausnahmezustände der eigenen Stimme erlebt.
Wir atmen ein und aus und das Sprechen findet nur auf die Ausatmung statt.
Wir müssen Justin Bieber unterstützen.
Was?
Gerade wenn er im Stimmbruch ist.
Was für ein historischer Moment. Mein Sohn ist ein Mann. Ja!
Die Stimme im Ausnahmezustand hieß die Jahrestagung des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung, die vom 13. bis 15. November in Berlin abgehalten wurde. Wir beginnen mit Stefan Willer, Professor für Kulturforschung an der Humboldt-Uni. Er hat Stimmbrüche von Justin Bieber über Leonard Cohen bis Bob Dylan untersucht und wird dies jetzt hier veranschaulichen.
Die Stimmbrüche. Stimmen verändern sich, Stimmen können brechen. Das gilt für bestimmte emotionale Situationen, zum Beispiel wenn eine weinende Stimme bricht. Es gilt aber auch über längere Zeiträume hinweg. Und dazu gehört vor allem das, was man gemeinhin Stimmbruch nennt, was in der Stimmphysiologie und Musikwissenschaft aber lieber als Stimmwechsel oder auch Mutation bezeichnet wird, das Tieferwerden der menschlichen Stimme in der Pubertät durch Größenzunahme des Kehlkopfs, vor allem durch das Längenwachstum der Stimmlippen. Die männliche Stimme senkt sich um eine Oktave, die weibliche Stimme um eine Terz. Das kann man in jedem Nachschlagewerk lesen. Der Stimmwechsel kann aber auch jenseits der Pubertät mit dem Lebensalter zusammenhängen. Dann ist von Altersmutation oder zweitem Stimmwechsel die Rede. Und diese zweite Mutation lässt sich zeitlich schwieriger eingrenzen als die erste und fällt individuell sehr unterschiedlich aus. Mir scheint die Mutation ein wichtiger Aspekt unseres Tagungsthemas zu sein, die Stimme im Ausnahmezustand. Stimmwechsel werden oft als Ausnahmezustände der eigenen Stimme erlebt und in der Forschung auch oft so beschrieben. Mein Vortrag strukturiert sich auf denkbar simple Weise. Zunächst einige Bemerkungen zum Stimmwechsel in der Pubertät und dann einige Bemerkungen zum zweiten, zum Altersstimmwechsel. In beiden Fällen geht es also um Alterungsphänomene der Stimme, wobei hier ganz entschieden die zentrale Formel der kulturwissenschaftlichen Alters- und Alternsforschung gilt: Aged by Culture. Altern ist ein kultureller Vorgang. Stimmwechselphänomene sind also nicht bloß der Stimmphysiologie unterworfen, sondern auf starke Weise kulturell gerahmt und beeinflusst. Und daher interessiere ich mich hier ganz entschieden für die kulturalisierte Stimme, für die Gesangsstimme. Meine Beispiele stammen aus der Popmusik, vielleicht etwas zu poppig im ersten Teil. Im zweiten Teil dafür dann schon ziemlich hochkulturell mit zwei großen alten Stimmen. Also Teil 1, Stimmwechsel in der Pubertät. Im Jahr 2010 geschah etwas, das weite Teile der Popmusikwelt in Aufregung versetzte. Die Stimme eines sehr bekannten Sängers begann sich zu verändern. Das Phänomen war bald so unüberhörbar, dass der Künstler selbst sich dazu äußerte. Die Rede ist von Justin Bieber, dem 1994 geborenen kanadischen Sänger, der als 12-Jähriger durch Internetvideos bekannt geworden war und seit 2008 als Popstar international vermarktet wurde. So nun also Justin Bieber 2010 zur Veränderung seiner Stimme. It cracks. Like every teenage boy, I'm dealing with it and I have the best vocal coach in the world. Some of the notes I hit, I can't hit anymore. We have to lower the key when I sing live. Hier ist also ausdrücklich von einem Bruch die Rede, ja, it cracks. Allerdings zerbricht hier nicht, sondern etwas ändert, etwas wandelt sich, die Stimme wird tiefer. Dieser Wandel ist regelhaft und er ist männlich kodiert. Every teenage boy muss damit klarkommen. Wenn der teenage boy ein Sänger ist, gilt es, konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Ein Vocal Coach kann helfen. Allerdings nur in gewisser Weise das Cracking zu kontrollieren. Der Wandel als solcher ist unabwendbar und unumkehrbar und daher das musikalische Mittel, die Stücke herunter zu transponieren. Lower the key. Sie hören das jetzt an einem Beispiel, Justin Biebers Stimmwechsel, am Beispiel seines Hits One Time, von der Kinderstimme zur Stimme des jungen Erwachsenen. Es handelt sich um einen Zusammenschnitt von insgesamt 6 Versionen. In den ersten beiden singt Justin Bieber das Stück in der Originaltonart Cis-Dur, in Nummer 3 und 4 schon einen Halbton nach unten transportiert in C-Dur und in den letzten beiden nochmals eine kleine Terz tiefer in A-Dur. Im dritten Beispiel, das ist recht unmerklich, aber Sie werden es, denke ich, doch hören, wenn sich die eine Version in die andere wandelt. Im dritten Beispiel hört man tatsächlich einen kleinen Crack, wo er in die Kopfstimme sozusagen überschlägt.
I'ma tell her one time, give you everything you need.
Down to my last time, she makes me happy. I know where I'll be, right by your side, 'cause she is the one. Dieses schöne Präparat stammt nicht von mir, sondern von einem Fan, der es auf YouTube hochgeladen hat. Und von solchen Zusammenschnitten gibt es mehrere Exemplare. Manche dieser Zusammenschnitte sind mit besorgten Texten garantiert. Ich zitiere mal eine solche Beschriftung auf YouTube. Wir müssen Justin Bieber unterstützen, gerade wenn er im Stimmbruch ist, Ausrufungszeichen. Sehr schade, denn er hat so eine super schöne Stimme. Justin im Stimmbruch, doch das bringt seine Karriere in Gefahr. Mit seiner Stimme geht es bergab. Ohne mich allzu lange weiter in den Abgründen der Fanforen aufhalten zu wollen, möchte ich aber doch noch eine weitere Stimme zu diesem Stimmwechsel zitieren. Es handelt sich um einen etwas gelehrt daherkommenden Kommentar, den jemand im Jahr 2011 bei Wiki Answers gepostet hat, auf die Frage »Will Justin Bieber's voice change?« Und in der Antwort des Users Prince Robert finden sich weitere Hinweise auf das Verhältnis von Regel und Ausnahme im Fall des Stimmwechsels. He still has a long way to go at 17, because he still has the ability to sing high in head voice in order to sound as much like the younger version of himself as possible. Statistics show that he is maturing at least 3 years later than the average boy, who has a very masculine sounding tone by age 14. So chances are his voice will continue to change until he's well into adulthood. People who start out with higher voices tend to change later and take longer to do so. Also hier wird das Exzeptionelle des Popstars Justin Bieber auf doppelte Weise erläutert. Einerseits ist von einer besonderen Technik die Rede, nämlich von Justin Biebers Fähigkeit, in hoher Kopfstimme zu singen und so den Eindruck zu erwecken, er habe noch seine Kinderstimme. Ja, to sound as much like the younger version of himself as possible. Andererseits, und in gewissem Widerspruch dazu, wird Justin Biebers Besonderheit statistisch erläutert, als Abweichung vom Durchschnitt, weil er signifikant später, nämlich volle 3 Jahre später, die Stimme wechsle als the average boy. Und die Hoffnung liegt dann darin, dass dieser Wechsel besonders lange andauern wird, well into adulthood. Und es schließt sich dann die Behauptung einer abgeleiteten Regel an, Jungen mit besonders hoher Stimme kommen demnach in einen späteren und längeren Stimmwechsel. Diese doppelte Argumentation wirkt zwar etwas kraus, aber es kommt in ihr etwas auf den Punkt, was im Wissen über den pubertären Stimmwechsel insgesamt zu beobachten ist, nämlich die Überlagerung physiologischer und stimmtechnischer Elemente. Das kann man historisch orientiert ausführlich nachlesen in einem Buch mit einem etwas albernen Titel. An Christine Mecke, Musikwissenschaftlerin, Mutantenstadel. Sie verstehen natürlich die Anspielung auf den Musikantenstadel, der Stimmwechsel und die deutsche Chorpraxis im 18. und 19. Jahrhundert. Ann-Christine Mecke untersucht das, was sie die Legende des Stimmwechsels nennt. Und dabei geht es um einen ganzen kulturhistorischen Komplex in der Beurteilung jugendlicher Stimmlichkeit, den Mecke vor allem für das 18. und 19., aber auch noch bis ins 20. Jahrhundert und bis in die Gegenwart hinein untersucht. Ein wesentlicher Aspekt dieser Legende ist die Interpretation des Stimmwechsels als eine Art Krankheit, die aber nicht etwa vom Arzt, sondern vom Gesangspädagogen zu heilen ist. Und zur Stimmwechsellegende, so wie das hier dargestellt wird, gehört auch die sehr starke Sexualisierung der mutierenden Stimme. Zählt man ja in der Tat die Stimme zu den sekundären Geschlechtsmerkmalen, aber wenn es um die Mutation geht, reichen die Deutungen oft über diese Kategorisierung zum Merkmal hinaus, nämlich so, dass Stimme und Geschlecht, Stimmlichkeit und Geschlechtlichkeit als direkt miteinander verschaltet gelten. Und dazu findet man besonders prägnante Hinweise in dem Boom sexualwissenschaftlicher Literatur in den 1920er Jahren, etwa in diesem Buch von Friedrich Leipold, Stimme und Sexualität, oder in einem Artikel von Seemann, Les Fonctions Sexuelles et la Voix, das sind nur zwei Beispiele, es gibt da eine ganze Reihe von Literatur. Für Leipold gibt es einen engen Zusammenhang des Stimmapparats mit den Keimdrüsen, wie er sich ausdrückt, und den zu der Zeit eben erstmals in besonders hohem Kurs stehenden Hormonen. Man muss dazu sagen, dass Leipold kein Sexualforscher war, sondern, so die Selbstkennzeichnung auf dem Titelblatt des Buches, Lehrer für Kunstgesang. Und umso spekulativer erscheinen seine oft sehr weitreichenden Formulierungen, etwa wenn er behauptet, dass Sänger wie Sängerinnen stetig von der inneren Sekretion ihrer Keimdrüsen abhängig seien oder dass eine Stimme ihren höchsten Reiz erst nach sexueller Auslösung erlangt. Zitat, aus diesem Grund kann die Stimme einer Jungfrau nicht das Letzte geben. Wobei er Jungfrauen in Anführungszeichen setzt und ganz offenkundig auch männliche Jungfrauen mitmeint. Gerade angesichts dieser Sexualisierung fällt auf, wie der stimmlich und auch sonst mutierende Körper im Zentrum der gesangspädagogischen Aufmerksamkeit steht. Je enger die Verschaltung von Stimme und Keimdrüsen konzipiert wird, desto mehr versteht sich Gesangspädagogik als Sexualpädagogik. Und das zeigt auch wiederum Ann-Christine Mecke in ihrem Buch Mutantenstadel sehr schön auf, dass die Forderung nach einem Gesangsverbot, ja sogar einem Sprechverbot für stimmlich mutierende Jungen immer wieder eng geführt wurde mit Warnungen vor den Gefahren der Masturbation. Insgesamt wurde und wird schon auch noch heute die jugendliche und vor allem die männlich-jugendliche Stimme als ein heikles, hochgradig anfälliges Organ konzipiert, um das man sich pädagogisch Sorgen machen muss. Ein neueres Lehrbuchbeispiel: Oft sind die Knaben nicht bereit, die körperlichen Veränderungen zu akzeptieren und benutzen das Falsett. Dann müssen Chorleiter, Stimmarzt und Familie einen wichtigen Beitrag leisten, damit es zur Annahme der neuen Stimme kommt. Die Jugendlichen unterliegen sehr wechselhaften psychischen Spannungen, wohl am besten mit himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt zu kennzeichnen. Hier zeigt sich, denke ich, nochmal ganz schön die Ambivalenz der pädagogisch-psychologischen Zuschreibung, also all dessen, was Ann-Christine Mecke die Legende des Stimmwechsels nennt. Die Knaben sollen Männer werden und ihre tiefere Stimme akzeptieren, aber umgekehrt wird all dieses pathologisiert und eine zu hohe Stimme ist dann eben pathologischer Effekt fehlender Akzeptanz. Also es ist ganz offensichtlich, wie sich hier das Problem Stimme und Sexualität mit dem Problem Stimme und Gender überschneidet. Man kann auch das an den Fankommentaren zu Justin Biebers Stimmwechsel nochmal sehr schön verfolgen. In seiner Frühphase wurde er von seinen Anhängern, Anhängerinnen vor allem, immer wieder gegen Anfeindungen in Schutz genommen. Er singe wie ein Mädchen. Und der stereotype Lobpreis der klaren Jungenstimme lautet ja hingegen, dass sie engelhaft klingt. Und in beiden Fällen, denke ich, ist die Mutation sozusagen vom Mädchen oder vom Engel zum Mann, zur männlichen Stimme mit einem komplexen Rollen- und Fachwechsel verbunden. Also es zeigt sich, dass die Physiologie des jugendlichen Stimmwechsels sehr stark kulturell, diskursiv gefärbt ist. Es geht dabei natürlich gar nicht darum, irgendwie wegzudiskutieren, dass der männliche und der weibliche Stimmapparat ebenso wächst wie der gesamte Körper und dass das Auswirkungen auf die menschliche Stimme hat. Was aber sehr wohl auffällt, sind die erheblichen normativen, normalisierenden Beiklänge in der Beschreibung dessen, was hier Regel und was Ausnahme ist. Und der Kern des Pubertätsdiskurses seit dem 18. Jahrhundert besteht ja wohl doch darin, dass das Regelhafte des Wandels, der Veränderung in einem Ausnahmezustand der Pubertierenden gesehen wird und dass die Pädagogik genau hier regelnd und normalisierend eingreifen muss. Ich komme nun zu meinem zweiten Aspekt, dem Stimmwechsel im Alter. Dazu gibt es wesentlich weniger stimmpädagogische Literatur. Die Interpretationen zielen vor allem auf das unweigerlich Degenerative des Alterns. Also die Rede ist oft vom Abbau stimmlicher Leistungsfähigkeit, von Rückbildung und Zerfall, von Abnahme der Elastizität, also ganz konkret der abnehmenden Elastizität des Bindegewebes im Bereich der Stimmlippen. Das bereits zitierte Handbuch zu Stimmstörungen erwähnt als Kennzeichen der Vox senilis Einschränkungen des Stimmumfangs und der Dynamikbreite, leichte Ermüdbarkeit sowie einen verhauchten, belegten, brüchigen Klang. Hinsichtlich der Altersmutation ist viel von Frauen die Rede, sowie die pubertäre Mutation vor allem eine Angelegenheit der Knaben zu sein schien, wäre demnach die Altersmutation vor allem ein Problem des weiblichen Klimakteriums, der Menopause. Allerdings findet sich vor allem in der Elternliteratur diese Deutung auch für Männer, nämlich genau vor dem Hintergrund des engen Konnex von Stimmlichkeit und Geschlechtlichkeit. So formuliert es Paul Neumann, der 1934 in seiner Abhandlung der Stimmwechsel als einer der ersten von einem zweiten Stimmbruch sprach. Ist es eine Tatsache, dass mit dem Eintritt der Geschlechtsreife eine so große stimmliche Veränderung vor sich geht, so folgert man nicht gewagt, dass auch das Erlöschen der Geschlechtsfunktion nicht ohne Einfluss auf die Stimme sein kann. Es gibt sehr viele Stimmen, die mit dem Erlöschen der Keimdrüsenfunktion zusammenbrechen oder einen Niedergang ankündigen. Bei dem Wort Klimakterium denkt man gewöhnlich nur an die Wechseljahre der Frau, aber es gibt auch Wechseljahre für den Mann. Gibt es denn nun auch etwas Positives an diesem zweiten Stimmwechsel? In der Literatur ist meistens allenfalls vom Erhalt der Funktionen die Rede, so etwa im entsprechenden Artikel der neuen Auflage von Musik, Geschichte und Gegenwart, dort also Lebensalter und Stimme im Artikel Singen untergebracht. Allerdings ist die Altersstimme nicht ausschließlich durch den Zerfall differenzierender Funktionen gekennzeichnet. Sogar Sänger können sich manchmal eine leistungsfähige Stimme, meist aufgrund einer hervorragenden Gesangstechnik, bis ins höhere Alter erhalten. Wenn man die einschlägige Literatur zu den großen Sängern des 20. Jahrhunderts konsultiert, etwa Jürgen Kestings gleichnamiges Buch von 1993, Die großen Sänger, dann ergibt sich bis heute das Bild des alternden großen Sängers, der großen Sängerin, die mehr oder weniger heroisch und vor allem mit dem Einsatz gesanglicher Technik gegen den letztlich doch unweigerlichen stimmlichen Verfall anarbeiten. Was ich jetzt zu Gehör bringen möchte, ist allerdings etwas anders gelagert. Ich nehme meine Beispiele von solchen großen Sängern, die keine Interpreten klassischer Kunstmusik sind, sondern Interpreten ihrer eigenen Stücke, nämlich die beiden großen Singer-Songwriter Leonard Cohen und Bob Dylan. Das ist jetzt vielleicht methodisch ein bisschen unsauber, weil die empirische Basis nicht so ganz klar ist. Hier geht es ja parallel um Stimmentwicklung, Gesangsentwicklung und Werkgeschichte. Sänger, die ihre eigenen Songs interpretieren und reinterpretieren, haben immer die Lizenz zur Selbstbearbeitung. Aber gerade deshalb kann hier, denke ich, auch der kulturelle Anteil des Stimmwechsels besonders deutlich werden. Hier zunächst ein Vorher-Nachher-Klangbild von Leonard Cohen. Sie hören seinen berühmten Song So Long Marianne, zunächst in der Version des Debütalbums Songs of Leonard Cohen, das er 1967 mit etwas über 30 Jahren aufnahm und dann in einer Live-Version mehr als 40 Jahre später mit 73 Jahren. Das zunächst in A-Dur gesungene Stück wird in der späteren Version nach D runtertransponiert, um eine volle Quinte nach unten. Außerdem werden Sie hören, dass Leonard Cohen die Spitzentöne der ursprünglichen Melodie gezielt vermeidet. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy. Won't you come over to the window, my little darling? I'd like to try to read your poem. Leonard Cohen lässt sein Lied weitgehend unangetastet, leichte Uminstrumentierung, aber es ändert eigentlich daran gar nicht so viel. Auch der Frauenchor ist keine neu hinzugekommene Stütze, den gibt es schon in der Erstversion. Umso auffälliger, denke ich, die Änderung der Stimme, also die Tiefe, die betont wird und auch der sozusagen schulmäßig leicht verhauchte Klang der Vox senilis. inszeniert aber ja vielleicht fast als eine Art Grabesstimme, also eine betont gealterte Stimme, die in irgendeiner Weise vielleicht auch in diesem kurzen Belachen der eigenen Formulierung irgendwie doch programmatisch die Distanz zwischen Original- und Live-Version als zeitliche Distanz hörbar werden lässt. Und jetzt ein weiterer Vergleich über 40 Jahre hinweg, Bob Dylan mit seinem berühmten Song Don't Think Twice, It's All Right. Zunächst die Plattenversion von 62 als 20- oder 21-Jähriger aufgenommen und dann eine ebenfalls 40 Jahre spätere Live-Version mit Anfang 60. Auch hier wird nach unten transponiert, aber wesentlich auffälliger ist doch, denke ich, eine Veränderung in Gesangstechnik und Interpretation.
So long, honey baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well.
I'm walking in a long and lonesome day. Where am I? I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well.
Also, während Leonard Cohen seinen Song im Melodieverlauf doch weitgehend unangetastet ließ, hat sich hier das Stück doch insgesamt sehr stark verändert, aber gerade auch der Gesang hat seinen Charakter sehr stark verändert. Die Melodie ist auf wenige mittlere Töne reduziert, die Stimme sehr stark aufgeraut, was in der Literatur über den späten Dylan oft als Krächzen oder Knurren oder gar Bellen bezeichnet wird. Hier ertönt eine Stimme, die gebrochen, vielleicht sogar zerbrochen klingt, aber bei der gerade das gesangstechnisch umgemünzt wird. Und gerade bei Bob Dylan ist das weit mehr als ein rein altersmäßig induzierter Stimmwechsel. Mutation ist bei diesem Sänger nicht nur als zeitlicher Wandel, sondern auch ganz entschieden als Verwandlung zu verstehen, als bewusstes Spiel mit Rollen und Maskeraden und dafür zwei, drei abschließende Beispiele. Zunächst ein Stück aus dem Jahr 1963, All I Really Want to Do, wo man einen Folk-Song-Gesangsstil hört mit einem gezielten Registerbruch nun zwischen Modal- und Falsettregister. Man könnte es auch als Jodeln bezeichnen und das ist, glaube ich, auch für die amerikanische Folkmusik eine eingeführte Bezeichnung.
All I really wanna do is baby be friends with you.
Also eine 2-Oktaven-Melodie mit einem Registerbruch, doch sehr auffallend, denke ich, als stimmliche Technik. Ganz anders, 6 Jahre später auf dem Album Nashville Skyline, daraus ein Stück, wo Bob Dylan mit einer gezielt schönen Stimme gearbeitet hat. Könnte man kritisch vielleicht auch als Knödeln bezeichnen, hat er auf diesem Album ganz unvermittelt eingesetzt, man könnte sagen als einen gezielten Affront, also gerade als eine Attacke auf die Hörerwartungen, so wie die spätere brüchige Stimme, nur hier eben mit den Mitteln der schönen Stimme.
Once I hid mountains in the palm of my hand, and rivers that ran through every day.
Und ein letztes Beispiel, und Beispiel ist hier ja immer so eine Formulierung, Beispiel wofür eigentlich, hier also mal Beispiel für das, was mit Bob Dylans Stimme geschehen ist und was er selbst aber eben tatsächlich als verwandelndes Potenzial seiner eigenen Stimme immer wieder neu eingesetzt hat. Eben nochmal ein später Bob Dylan von einem Album, das er mit 68 Jahren, glaube ich, ungefähr aufgenommen hat. Ein Beleg nochmal für diese brüchige Altersstimme und ein Beleg gegen die verbreitete Ansicht, dass Bob Dylan nicht singen könne. Gesangstechnisch kann er es auf eine immer wieder bemerkenswerte Weise.
Well, I didn't come here to deal with a doggone thing. I just came here to hear the drum and cymbal ring.
Also nur um diesen misogynen Text nochmal, Hell's my wife's hometown, darum geht es. Ich habe zum Ende hin jetzt auf eine historisch und argumentativ gewiss nicht ganz untadelige Weise mit versprengten Belegen gearbeitet, aber damit hat es dann vielleicht doch etwas Systematisches auf sich. Von dem bereits erwähnten Paul Neumann in seiner Monographie zum Stimmwechsel von 1934 stammt der Ausdruck Stimmwechselgeschichten. Und erfordert dort solche Geschichten im Sinne der Fallgeschichte, um den Stimmwechsel in seinem Wesen, seinem Verlauf, seinen Begleit- und Folgeerscheinungen erforschen zu können. Hier erscheint die Logik der regelhaften Ausnahme bzw. der aus Ausnahmen resultierenden Regelhaftigkeit also nicht so sehr im Muster der Psychologisierung oder Pathologisierung, sondern im immer fallweise Interessanten der jeweiligen stimmlichen Biografie. Und darauf wollte ich hier zum Ende nur exemplarisch und mit ein wenig akustischem Material hingewiesen haben und vielen Dank.
Stimmbrüche, vokale Mutation als Regel und Ausnahme, so lautete der Titel des Vortrags von Professor Stefan Willer. Unser zweiter Vortrag stammt von Sigrid Weigel. Sie hat unter anderem die Stimme der Klageweiber in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten erforscht und auch, wie die Stimme in die Oper kam. Sigrid Weigel ist Professorin für Neue Deutsche Literatur an der Technischen Universität Berlin und Direktorin des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Es wird bei mir um die Stimme nicht nur in der Musik gehen, sondern um das Nach-Warburgs, um das Nachleben der Klage in der Musik. Und ich möchte als Motto an den Anfang stellen die Schlussszene aus dem Film von Angelopoulos, Eleni, Die Erde weint. Ein großartiger Film, der, wie ich finde, großartig die Katastrophe des 20. Jahrhunderts verdichtet. Und dieser Film endet mit dieser Sequenz, als die Eleni ihren zweiten toten Sohn sieht, niemand mehr, auf den man warten kann, niemand mehr zu lieben. Und dann endet das in einem Schrei. Es geht sozusagen um diese Spannung zwischen Klage, Schrei und Musik. Und ein anderes Motto ist das von Walter Benjamin in seiner frühen Musiktheorie vom Naturlaut über die Klage zur Musik. Wobei dieser Naturlaut eine sehr spezifische Konstruktion bei ihm ist. Es geht darum, den Affekt auszudrücken und die Hemmung, die entsteht in der Verzweiflung darüber, dass der Affekt sprachlich nicht artikulierbar ist, weil eine Hemmung, die dann in Musik, wie er sagt, aufgelöst wird, nicht erlöst, sondern aufgelöst. Die Ursprungserzählung zur Entstehung der Oper geht zumeist so, die Oper sei entstanden aus den Intermedien, das war ein bestimmtes Genre in der höfischen Festkultur der Renaissance, aus Pantomime, Tanz und Musik, wurde zwischen den Akten des Theaters gespielt oder eben auch zu Festanlässen. Und aus dem Versuch einer Wiederbelebung der antiken Tragödien, insbesondere durch die Anstrengungen der Gruppe, die sich Fiorentina Camerata nannte, und zwar eine Gruppe von Musikern und anderen Künstlern, auch Architekten, die von der Annahme ausgehen, wie Jacopo Peri das überliefert hat, dass die Tragödien in der Antike vollständig gesungen worden seien und die, um dieses wiederzubeleben, das Rezitativ eingeführt haben, also erfunden. Parallel zu diesen Anstrengungen gab es in Mantua insbesondere das Wirken von Claudio Monteverdi, der mit seinen Opern, die er dort am Hofe der Gonzaga entwickelt hat, das Lamento in die Musikgeschichte eingeführt hat. Ich werde darauf zurückkommen. Rom, eine besondere Variante der Entstehung der Oper, nämlich aus den Oratorien. Wer die Gelegenheit hatte, Repräsentationen, die Animo e di Corpo im vorletzten Jahr in der Inszenierung von Achim Freyer zu sehen an der Staatsoper, der hat vielleicht noch im Ohr diese wunderbare Echoform, aus der die Musik entstanden ist. Und dann schließlich die Etablierung der öffentlichen Oper in Venedig, wo in kürzester Zeit eine Fülle von Opernhäusern entstand und die Oper zu dem wichtigsten gesellschaftlichen Ereignis geworden ist. Also in sehr kurzer Zeit an verschiedenen Plätzen sozusagen die Etablierung der Oper mit durchaus unterschiedlichen Akzenten. Man könnte aber diese Geschichte auch anders erzählen. Und zwar hat sich in der recht schnellen Konventionalisierung von Opern als Genre sozusagen einer neuen Form des Musiktheaters oder Drama und Musiker, wie es immer hieß, sehr schnell ausgebildet, eine bestimmte Konventionalität, nämlich Stoffe aus den Mythen der Antike, insbesondere aus Ovids Metamorphosen, die von einem Librettisten bearbeitet wurden und dann von dem Komponisten in Musik gesetzt, aufwendigste Bühnenbilder und Kostüme, sodass sich sozusagen die Festkultur des Publikums und die Bühne in gewisser Weise spiegelten. Und sehr bald haben sich eben auch spezifische, typische Szenen herausgebildet. Ellen Rosand in ihrer wunderbaren Geschichte der Oper im 17. Jahrhundert zur Entstehung einer Form oder eines Genres schreibt dann, dass das Lamento aber aus diesen typischen Formen in gewisser Weise herausfällt, weil es schon bevor es in die Oper gekommen ist, eine eigenständige Form besaß. Und sie führt das dann zurück bis auf die griechischen Tragödien und Epen, dann auf Ariost, Orlando Furioso und anderes. Also sie betrachtet das Lamento als ein Genre, das sozusagen eine Voroperngeschichte hat. Insofern könnte man auch sagen, dass die Oper aus dem Lamento entstanden ist. Ich möchte aber diese Folgerung aus ihrer Beobachtung noch etwas erweitern, weil das Lamento in der Kulturgeschichte eben nicht nur ein Genre aus Epos und Tragödie ist, sondern weit darüber hinausgeht. So sind etwa die Komoi, die Klagelieder in der Tragödie der Antike, nach der Lesart von Nicole Leroux entstanden aus der Vertreibung oder Verdrängung der Klage bei den Begräbnisritualen, der vor allen Dingen weiblichen Klage, aus dem öffentlichen Raum. Es geht also um den Trennos in der griechischen Begräbniskultur als eine Vorform, aus der sich das Lamento, wie es dann Gestalt gewinnt, in der dramatischen Form speist. Ich nenne jetzt einfach mal vier Register, natürlich gibt es noch andere, die ich kurz durchgehen will. Das zweite ist das Lamento funèbre in ländlichen und insbesondere mediterranen und osteuropäischen Kulturen, aber natürlich gibt es das noch in anderen Kulturen. Hier ist es gut belegt. Begräbnisrituale nach altüberlieferten Traditionen und nach sehr festen Regeln. Ich komme darauf zurück. Dann in der jüdischen Tradition die Klagelieder, die Kinah, die biblischen Klagelieder des Jeremias, die auch in der griechischen Übersetzung als Trenoi und dann Lamenti lateinisch bezeichnet werden. Und schließlich im christlichen Raum das Stabat Mater, die Beweinung oder Marienklage, die sich im Mittelalter aus den Passionsspielen als einzelne Szene herausgebildet hat. Wobei wir über die musikalische Form dieses Stabat Mater aus der Frühzeit keine Überlieferungen haben, sondern die früheste Überlieferung ist eben die von Josquin des Prez um 1500. Ich komme zunächst zu den Trenoi, dem Trenos in der griechischen Begräbniskultur. Trenos ist ein ganz fester und regulärer Bestandteil eines im hohen Maße regulierten Kultes. Und im Zusammenhang dieses Trenos, noch im Haus, dann aber auch bei der Überführung des Leichnams zum Friedhof, wurden die Klageweiber dann eben auch aktiv. Das sind die Urszenen gleichsam der Einführung der Klageweiber in die europäische Kultur. Über diesen Trenos wissen wir vor allen Dingen über visuelle und ikonografische Belege. Das heißt, es gibt eine ikonografische Pathosformel des Trenos. Und zwar sind das die hochgeworfenen Arme. Und diese hochgeworfenen Arme der Trauernden, die eben hier schon auf einem sehr frühen Beispiel aus der geometrischen Periode 8. Jahrhundert vor belegt sind, diese hochgeworfenen Arme stehen als Pathosformel für ein ganzes Repertoire von zum Teil autoaggressiven Trauergebärden. Nämlich es ist berichtet worden, dass die Frauen insbesondere sich die Haare gerauft haben, das Gesicht zerkratzt, die Kleider zerrissen und so weiter. Diese hochgeworfenen Arme als Pathosformel des Trenos haben einen langen Weg durch die Ikonografie der europäischen Kulturgeschichte genommen. Hier ein Beispiel aus dem 7. Jahrhundert, dann ein Beispiel aus dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Dieses 6. Jahrhundert ist besonders interessant, weil in dieser Zeit die Regulierung bis hin zum Verbot dieser Klagegebärden zu verzeichnen ist über die Solonschen Gesetze und andere Eindämmungen. Und eben aufgrund dieser Regulierung und der Verbote, das ist die These von Nicole Roux, hat sich gleichsam das klassische griechische Theater gebildet, wo dann die Klage in einem klar geschlossenen Raum ihren Ort erhalten hat und in Kunst überführt worden ist. Das heißt aber nicht, dass diese Pathos-Formel verschwunden ist. Im Gegenteil, sie ist auch in die christliche Kultur eingegangen. Und hier haben wir zwei Beispiele. Ein Beispiel aus einem Pergament, aus einer Pergamenthandschrift um 1000, wo besonders interessant ist, das ist eine ganze Serie dieses Trauerrituals, dass ständig die Aktion des christlichen Priesters und dieses Klageweibes mit dem offenen Hahn, also zerrauften Hahn, gleichzeitig simultan auf diesen Bildern dargestellt ist. Wobei die offenen Haare gerade in der Geschichte, in der Frühgeschichte der italienischen Städte eben das Skandalon waren. In vielen städtischen Gesetzen wurde das Tragen von offenen Haaren bei Begräbnisritualen verboten. Das andere ist ein Beispiel aus einer mittelalterlichen Pergamenthandschrift aus dem 14. Jahrhundert, wo Sie sehen, dass dieselbe Gebärde eben auch auf Maria übergeht. Also sozusagen das Nachleben dieser Pathos-Formel auch in der christlichen Beweinungsszene. Nun gibt es natürlich, wenn es um die Stimme der Klage geht, ein Problem für die Forschung. Und ich möchte dieses Problem nennen, das Schweigen der Geschichte. Denn der Fülle von ikonografischen Zeugnissen zu den Pathos-Formeln der Klage, im Kontrast dazu gibt es ja keine Zeugnisse über die akustische Seite der Stimme der Klage. Eben erst seitdem wir Notationen oder Aufzeichnungen haben. Im Grunde erst seit der technischen Reproduzierbarkeit der Klage. Das heißt, wir sind auf anderes Wissen angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, auf dem Umwege Rückschlüsse zu ziehen, darüber uns eine Vorstellung zu machen, wie wohl diese Stimme der Klage sich angehört haben mag. Eine Möglichkeit sind eben die überlieferten Berichte und, wie ich schon erwähnt habe, die Gesetze und Regulierungen und Verbote, weil diese Verbote reagieren auf ein Skandalon. Und in diesen Berichten wird eben das Exzessive der Klage immer wieder hervorgehoben. Leroux' These, die Polis musste sich schützen und diese exzessiven Affekte aus dem öffentlichen Raum entfernen und hat sie den Frauen zugeordnet als eine ihrer speziellen Aufgaben. Das andere sind Notationen. Schon in der Antike gibt es Notationen für die Musik, die allerdings natürlich schwer zu rekonstruieren sind im Hinblick auf den Klang. Und dann im Mittelalter ist ein ganz ausgefeiltes Notationssystem entstanden im Zusammenhang der Entwicklung der Liturgie, der katholischen Liturgie und der Entwicklung der Kirchentonarten. Eine andere Möglichkeit sind ethnologische Forschungen volkstümlicher Gesänge in der Annahme, dass es in der volkstümlichen Musikkultur eine stärkere Kontinuität gibt als in der Kunstmusikgeschichte. Und das führt dann zu einer indirekten Annäherung an die Klage der Geschichte auf dem Umweg über Relikte alter Klageformen in der Moderne. Und zunächst will ich Ihnen einfach zeigen, die Gegenwart der Klageweiber in der Kultur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und aus Rumänien wird auch heute noch von Begräbnisritualen berichtet, in denen Klageweiber aktiv werden. Ich selbst habe es in den 70er Jahren auf Kreta auch noch gehört und es ist tatsächlich ein Ton, den man als Westeuropäer schwer aushalten kann. Es wird auch beschrieben, dass diese Klageweiber eben nicht nur in sehr hohem Ton schreien, sondern dass dadurch auch durch dieses Wiederholte und lang Anhaltende eine gewisse Affektsteigerung stattfindet, die häufig als Hysterie beschrieben wird. Wobei die Hysterie natürlich als Begriff bereits eine Pathologisierung dieser Kulturform vornimmt. Dann gibt es natürlich die Überlieferung durch konfessionell gebundene Kulte und Rituale, insbesondere bei den Oster- und Passionsfestspielen, die dann in den Prozessionen aber eine sehr geregelte Form annehmen. Und was ich besonders bemerkenswert fand, ist dieses sehr traditionelle Ritual in Romont, in der französischen Schweiz, wo Klageweiber auf roten Kissen die Marterwerkzeuge in der Prozession tragen, aber stumm bleiben und mit diesen schwarzen Schleiern über dem Kopf an dieser Prozession teilnehmen. Insofern gehe ich diesen Umweg über die ethnologischen Forschungen und dabei stößt man natürlich sofort auf Ernesto De Martino, einen italienischen Anthropologen und Religionshistoriker, der in den 50er Jahren in Süditalien Feldforschungen betrieben hat, in Lucanien, Sizilien und Sardinien und dabei eben auch Bild- und Tondokumentationen hinterlassen hat. Sein Buch über Morte e Pianto Rituale nel Mondo Antico ordnet diese Rituale in die antike Welt ein. Sein Buch besteht also in der Beschreibung zahlreicher beobachteter Begräbnisrituale und Klagegesänge und er vergleicht das dann mit Belegen, mit Quellen aus der europäischen Kulturgeschichte, angefangen bei den griechischen Epen und Tragödien. Ich will Ihnen einige Beispiele davon zeigen. Hier der Trauergesang einer Witwe am Grab des Verstorbenen. Noch ein anderes Beispiel. Dieses Lamento funebre aus dem süditalienischen Kulturkreis, den man auch als Greco häufig beschreibt, wollte dort eben in der Vergangenheit eine Überlagerung von griechischer und italienischer Kultur stattgefunden hat. Diese Kulte sind weitgehend verschwunden in den 70er, 80er Jahren in der Modernisierung Italiens. Und insofern ist es ein Glück, dass in den Archiven eben diese Aufzeichnungen von De Martino erhalten sind. Er beschreibt das als ein Nachleben oder Fortleben einer paganen Trauerkultur in einem Umfeld, das im hohen Maße katholisch geprägt ist, also sozusagen die Integration dieser paganen Kulte in die katholisch geprägte Volkskultur. Ich komme zu einer ganz anderen, nämlich der biblischen Kultur und der Genese der Klagelieder aus dem biblischen Zusammenhängen, insbesondere der Klagelieder Jeremias, entstanden über die Zerstörung des Tempels in Jerusalem im 6. vorchristlichen Jahrhundert. Diese Klagelieder, genannt Kina oder Trenoi oder auch Totenklagelieder, werden im Kult, in der jüdischen Liturgie rezitiert, das vorgetragen. Das ist eine Art des Vortrags, die man vielleicht auf der Schwebe zwischen Sprache und Gesang beschreiben könnte. Musikalische Kompositionen und Umsetzungen sind dann über die christliche Adaption dieser Klagelieder gelaufen, als sie in die katholische Liturgie eingegangen sind. Und will hier Ihnen ein Beispiel zu Gehör bringen. Diese Art des Gesangs, die man ja auch als Gregorianik bezeichnet, ist also ein liturgischer Gesang, der gleichsam aus der christlichen Musikalisierung, könnte man sagen, der jüdischen Klagelieder entstanden ist. Im Großen und Ganzen unterhalten die Klagelieder in der jüdischen Tradition eher eine Verbindung zur Dichtung als zur Musik. Die Beschäftigung mit Gershom Scholem, der die Klagelieder nicht nur übersetzt hat, sondern auch eine sehr schöne Theorie entwickelt hat, nämlich die Entstehung der Dichtung aus den jüdischen Klageliedern. Und zwar beschreibt er das so, dass der Rhythmus der Wiederholung, des ständigen Verlöschens des Sinns in der Klage als ein Rhythmus gleichsam Poesie schafft und in der Moderne aufgenommen wird dann auch von Dichtern als Möglichkeit. Ich komme zu den anderen beiden Registern, nämlich dem Stabat Mater und auch der Entstehung der Oper und der Musikgeschichte, der neuzeitlichen Musikgeschichte aus dem Lamento. Bei Gershom Scholem heißt es, dass das Echar, mit dem die Totenklagelieder beginnen im Jüdischen, vielleicht der Ton ist oder der Ausdruck in der menschlichen Sprache, der am ehesten diese Trauer zum Ausdruck bringt. Es gibt aber auch eine ganze Reihe anderer ähnlicher Klagelaute, die eben noch nicht Sinn geben und die in den Klageliedern, in den Lamenti häufig zu hören sind, auch am Beginn. Also entweder Echar in den jüdischen Klageliedern oder Ohime in dem italienischen Lamento oder dann bei Bach dieses Ach, mit dem viele Lieder bei ihm beginnen. Es geht also darum, dass die Musikgeschichte diese Klage aufnimmt und darüber zur Affektgeschichte wird. Um diese Spur geht es in meinem Interesse an dieser Genese. Die ältesten Überlieferungen zur Stimme der Klage, von denen wir genaueres wissen, stammen eben aus der Zeit, in der die Klage vertont wurde und die dann entweder in der Liturgie weiter konserviert und tradiert wurden oder die in die Musikgeschichte eingegangen sind. Das Stabat Mater nimmt auch volksmusikalische Elemente auf. Wir haben, wie gesagt, die erste Vertonung erst aus der Zeit um 1500. Man kann aber annehmen, dass sich das Stabat Mater vorher ungefähr so anhörte. Stabat Mater. Traditioneller korsischer Gesang, also aus dem Repertoire der Volksmusik, an dem Sie hören, wie die Gregorianik in einer polyphonen Ordnung weiterentwickelt worden ist und aber Ausdruck, und das ist mir wichtig, einer kollektiven Musikkultur ist, also einer Volksmusikkultur. Auch wenn es volkstümliche Musik ist, folgt sie strengen Regeln in der Harmonie, das heißt in der Beziehung, in der Kombination der Stimmen zueinander. Man könnte sagen, der Quantensprung in der Musikgeschichte besteht genau darin, sich von dieser strengen Regel zu befreien, indem die einzelne Stimme herausgehoben wird und durch Instrumentalmusik begleitet. Das will ich Ihnen noch eben an zwei sehr weit auseinanderliegenden Beispielen der Stabat Mater zeigen. Depré noch im Kontext dieser polyphonen Harmonik. Und dann am Ende der Befreiung aus dieser strengen Ordnung Pergolesi. Die Stabat Mater von Pergolesi ist ja so aufgebaut, dass immer Sopran und Alt gemeinsam singen. Das war eben der erste Einsatz. Und dann dazwischen gibt es immer Arien, entweder vom Sopran oder vom Alt. Und sie werden begleitet von Streichern und dem Basso Continuo. Was diese Form ermöglicht, diese Kompositionsart, ist eben eine starke Ausprägung des musikalischen Charakters von Einzelstimmen, die dann als Ausdruck spezifischer Effekte moduliert werden können und komponiert werden können und auch miteinander und gegeneinander gesetzt werden. Derjenige, auf den dieser Quantensprung zurückgeht, ist Monteverdi, der das eben nicht am Stabat Mater entwickelt hat, sondern am Lamento. Und zwar am Lamento als Element der neuen Form der Oper um 1600 entwickelt. Eine seiner ersten Opern, nämlich die zweite, ist L'Ariana, und aus dieser Oper ist aber nur das Lamento der Ariadne überliefert. Man kennt zwar das Libretto und weiß aufgrund dieses Librettos, worum es gegangen ist, aber wir haben nur das Lamento der Ariadne. Ich spiele gleich ein Stück daraus. Und das zweite, das war 1608, berühmte Stück ist das Lamento della Ninfa, das sozusagen stilprägend geworden ist für das Lamento, weil er dort eine bestimmte musikalische Struktur entwickelt hat. Voraussetzung dafür ist von seiner Seite aus die Einführung, was er genannt hat, die Seconda Practica, gegen die Prima Practica gesetzt, also die Heraushebung des Einzelnen, der einzelnen Stimme, also monodisch, und die Einführung des Arioso, das heißt, die Solostimme wird begleitet von Instrumentalmusik. Und damit kann die Stimme sozusagen zum Ausdruck individueller Affekte werden. Das war nur möglich über die Lösung vom Prinzip des Kontrapunkts, also der Gegenstimme, die eben wichtig war in der Harmonik der Polyphonie. Zunächst das Lamento der Ariadne von 1608. Wir wissen also, der Anlass, diese Oper zu schreiben, war eine Hochzeit des Francesco de Gonzaga. Die wurden häufig für Hochzeitsfeiern entwickelt, auch in Florenz die erste Oper, eine Medici-Hochzeit. Und man kann davon ausgehen, dass diese Szene eben nicht streng Ovid folgt, sondern eine bestimmte Szene aus Ovid aufnimmt, nämlich die Klage der Ariadne über Theseus, der sie erst geraubt hat, also Ariadne, die Tochter von Minos, und dann in der Fremde am Gestade zurückgelassen hat. Lasciate mi morir. Dieses Lamento, es wird eben nicht als noch nicht Arie bezeichnet, aber es besteht aus 5 Abschnitten und es folgt immer die Stimme der Ariadne, dann kommentiert von einem kurzen Kommentar 3 Zeilen des Chors. Wenn Sie nochmal das Stabat Mater von Josquin des Prez im Ohr haben, 100 Jahre vorher, dann wird nochmal deutlich, wie stark die Veränderung eben zur Zeit der Entstehung der Oper war. Was ja auffällig ist und interessant finde ich, dass die Ausprägung subjektiven Affektausdruckes in der Musik ausgerechnet an mythischen Figuren entwickelt worden ist. Das heißt, an Figuren aus dem mythischen Repertoire der Antike, den Figuren, denen ja eigentlich keine Individualität im psychologischen Sinne zugeschrieben wird. Aber ihre starken Affektwechsel zwischen Klage und dann eben Erlösung, in diesem Fall durch Bacchus, sind eben Vorlage für das Experimentieren mit dem Affektausdruck in der Musik. Interessant auch, dass Monteverdi diese Komposition nutzen konnte, um sie wenig später in einer Kontrafaktur mit einem vollkommen anderen Text zu unterlegen, nämlich einem christlichen Text, der eine Abwandlung der Stabat Mater ist. Also hier die wirklich gleiche Kompositionsszene, sozusagen der Schauplatz einer ähnlichen Komposition für das Nachleben von mythischen Figuren in der Oper und den christlichen Kompositionen. Und als letztes noch das Lamento della Ninfa von 1638. Und zwar ist dieses Lamento, wird deshalb in der Musikgeschichte immer so hervorgehoben, weil da eine bestimmte musikalische Form entwickelt worden ist. Ellen Rosen nennt dieses Lamento das musikalische Emblem des Lamento, weil da ein absteigender Tetrachord Ostinato von Monteverdi eingeführt worden ist. Also Ostinato ist dieses Wiederholte und der absteigende Tetrachord heißt, dass die Viertonfolge, die zweite Viertonfolge, einem Ton drunter wieder beginnt. Und das ergibt eben eine bestimmte, ja, tatsächlich ostinate Form dieser Klage. die prägend geworden ist, aber zugleich natürlich auch das Problem bereits enthält der Konventionalisierung und Ästhetisierung. Wo die Zuschauer weinten, also Affektgenerierung durch Affektausdruck auf der Bühne und diese Klage als schöne Klage bezeichnet wurde. Das stimmt natürlich noch viel mehr für das Lamento della Nymfa. Und insofern besteht die Arbeit von Künstlern, die sich mit dieser Geschichte heute auseinandersetzen, natürlich insbesondere darin, diese Konventionalisierung wieder aufzubrechen und gleichsam die wilden Ursprünge des Lamento, das ja in der Geschichte der Entstehung lesbar ist, wieder stark zu machen. Und dazu will ich Ihnen zum Abschluss von Anna Proherska ein Video zeigen, in dem sie in interessanter Weise den Ausnahmezustand des Lamento wieder einführt, stark macht.
Soweit die Professorin Sigrid Weigel über die Stimme der Klage. Morgen geht's nahtlos weiter mit unseren Vorträgen von der Stimme im Ausnahmezustand.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.